Also herzlich willkommen zur zweiten Sitzung der KUB-Veranstaltungsreihe Migration macht soziale Arbeit. Ich sage jetzt erstmal was zu unserer Organisation und dieser Veranstaltungsreihe, bevor wir dann zum eigentlichen Ablauf übergehen. KUB steht für die Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrantinnen. Das ist ein gemeinnütziger Verein hier in Berlin-Kreuzberg, der 1983 gegründet wurde. Wir beraten unter anderem Geflüchtete und Migrantinnen aus aller Welt zu Fragen im Asylrecht und im Aufenthaltsrecht. Wir unterstützen bei psychischen und sozialen Problemen und wir bieten auch Deutschkurse an. Die Flyer unserer Organisation könnt ihr dort hinten auf der Theke finden. Wir, die Organisatorinnen dieser Veranstaltungsreihe hier, sind Mitglieder einer bestimmten Fachgruppe der KUB, der Fachgruppe SPAM. Das ist sozusagen die Forschungsgruppe der KUB. Und wir bestehen zurzeit aus ca. 5 Mitgliedern. Davon haben einige eine Ausbildung oder eine berufliche Tätigkeit im Bereich soziale Arbeit, andere aber auch nicht. Und das Ziel dieser Fachgruppe ist im Prinzip Migrationssozialarbeit, wie sie in der KUB und natürlich auch in anderen Organisationen praktiziert wird, theoretisch zu reflektieren. Also Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigen, ist eigentlich, wie verhält sich Migrationssozialarbeit eigentlich zu den gesellschaftlichen Bedingungen, in denen sie operiert? Und welche Gestaltungsmöglichkeiten hat sie darin? Unsere hauptsächliche Aktivität zurzeit ist eben die Organisation dieser Veranstaltungsreihe hier, Migration macht soziale Arbeit. Und das Ziel dieser Veranstaltungsreihe wiederum ist es, über ein Jahr hinweg Beiträge sowohl aus der Theorie als auch der Praxis der Migrationssozialarbeit zusammenzubringen, die den Zusammenhang von Migration, Macht und sozialer Arbeit reflektieren und Fragen, mit denen wir uns da unter anderem beschäftigen sind, ist, wie wirken sich Migrationsbewegungen auf die soziale Arbeit aus? Welche Aufgabe hat vor allem auch die Migrationssozialarbeit, also derjenige Zweig der sozialen Arbeit, der Migrantinnen als Zielgruppe hat? Und wie definiert man eigentlich diese Zielgruppe? Welche Probleme sind vielleicht auch mit so einer Klassifizierung verbunden? Und schließlich auch, in wessen Auftrag operiert Migrationssozialarbeit eigentlich? Und diese Veranstaltungsreihe, die sich also, wie gesagt, über das gesamte Jahr erstreckt, die umfasst sowohl Beiträge von Leuten, die sich wissenschaftlich mit Migration und Sozialarbeit befassen, als auch von Sozialarbeiterinnen selbst. Und wir haben sowohl Gäste auch schon hier gehabt, die Vertreterinnen etablierter Institutionen der sozialen Arbeit sind, als auch Aktivistinnen, wie heute eben zum Beispiel. Am 19. Januar fand unsere erste Sitzung statt. Da hat Hannes Woll vom Deutschen Berufsverband für soziale Arbeit einen historischen Abriss über die Entstehung der Migrationssozialarbeit hier in Deutschland gegeben. Heute beginnen wir mit unserem zweiten Themenblock und der trägt den Titel Migrationssozialarbeit in der postmigrantischen Gesellschaft. Ich sage kurz was zum Begriff, also was meint postmigrantische Gesellschaft eigentlich und warum beschäftigen wir uns in dieser Veranstaltungsreihe damit? Aus organisatorischen Gründen würde es leider so sein, dass wir erst in unserer nächsten Sitzung am 20. April eine ausführliche Einführung in diesen Begriff erhalten. Da werden dann Juliane Caracayeli und Barbara Schäuble den theoretischen Hintergrund dieses Konzepts der postmigrantischen Gesellschaft erläutern. Und deshalb sage ich hier jetzt nur ganz kurz was dazu. Der Begriff wurde zunächst in der deutschen öffentlichen Migrationsdebatte verwendet, aber inzwischen auch in der Migrationsforschung. Und er soll eigentlich zum Ausdruck bringen, dass die deutsche Gesellschaft inzwischen nicht nur rein demografisch, also von der Zusammensetzung ihrer Bevölkerung her sozusagen, eine Einwanderungsgesellschaft geworden ist, sondern sich auch zunehmend selber so versteht als eine Einwanderungsgesellschaft. Das heißt, mit dem Ausdruck postmigrantische Gesellschaft soll gesagt werden, dass die deutsche Gesellschaft wesentlich durch die Erfahrung der Migration und die Erfahrung ihrer demografischen Folgen geprägt ist. Ich nenne vielleicht ganz kurz ein paar Belege dafür, was für demografische Effekte Migration in der deutschen Gesellschaft hat. Inzwischen ist es so, dass wohl jede dritte deutsche Staatsbürgerin heute in ihrer Familiengeschichte einen Bezug zu einer Migrationserfahrung aufweisen kann. In Frankfurt am Main haben zurzeit bereits 75% aller Kinder unter 6 Jahren einen Migrationshintergrund, in Berlin sind es etwa 44%. Und das sind genau die Phänomene, auf die der Begriff der postmigrantischen Gesellschaft anspielt, aber eben auch auf die mit diesen Phänomenen verbundenen politischen und kulturellen Veränderungen. Der Begriff will sozusagen einen Perspektivwechsel auf Migration einleiten, also vor allem auf Migration hier in Deutschland, nämlich eben zum Ausdruck bringen, dass Migration in dieser Gesellschaft nicht etwas anderes ist als gesellschaftliche Normalität, also sozusagen ein Ausnahmezustand, sondern selbst Teil dieser Gegenwartsgesellschaft ist oder konstitutiv für diese Gesellschaft. Und diese Vorsilbe Post soll dabei nicht darauf verweisen, dass wir jetzt in einem Zustand leben würden, in dem Migration abgeschlossen wäre, sondern darauf, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, in der Migration als eine unausweichliche, unumkehrbare Realität anerkannt wird und in der es jetzt eigentlich nur noch darum gehen kann, einen angemessenen Umgang damit zu finden. Ob und wie, inwiefern diese Diagnose, diese Beschreibung zutrifft, das ist sicherlich eine Frage, die wir vielleicht auch heute und vor allem auch in der nächsten Sitzung behandeln werden. Wie gesagt, wird es erst in der kommenden Sitzung am 20. April eine ausführliche theoretische Einführung in den Begriff geben. Heute wollen wir stattdessen eine Perspektive aus der Praxis der sozialen Arbeit hören. Wir freuen uns sehr, dass wir heute zwei Mitglieder eines Vereins hier haben, der uns sehr nahe steht, nämlich von Almende. Das ist einmal Habibe Celeb und Gavit Bali. Habibe wird uns jetzt was von der Arbeit ihres Vereins Almende erzählen und Gavit wird nachher die öffentliche Diskussion moderieren. Kurz was zum Ablauf. Wir werden jetzt erstmal den Vortrag hören, mal schauen, wie lange das dauert. Dann wird es eine Pause von ca. 15 Minuten geben, in denen gehen kann, wer gehen will und alle natürlich aber herzlich eingeladen sind zu bleiben. Und dann wird es eine öffentliche Diskussion geben. Wir wollen auch nochmal betonen, dass wir hier keine rassistischen oder anderweitig diskriminierenden Äußerungen dulden und würden euch bitten, auf eure Sprache zu achten. Und damit würde ich dir dann das Wort geben.
Vielen Dank. Ja, wie schon erwähnt, mein Name ist Habibe, mit einem ausgesprochen E am Ende, nicht mit einem geschluckten E. Das ist mir besonders wichtig. Die deutschen ohne Migrationshintergrund, die verschlucken das gerne. Kurz zu meiner Person, ich bin selbst hauptberuflich, bin ich gerade Studentin, ich studiere soziale Arbeit. Ab nächste Woche im 6. Semester. Ich habe vorher die Erzieherausbildung gemacht und mit Jugendlichen gearbeitet, die auch einen Migrationshintergrund haben. Und ja, bin jetzt seit einiger Zeit bei Almende. Gadib kann man schon sagen, ist unser großer Bruder bei Almende. Und ja, dann würde ich direkt mal anfangen. Also zuerst würde ich Almende vorstellen, wie ist Almende überhaupt entstanden, wann und was macht Almende überhaupt. Und ich werde versuchen, so ein bisschen den Bezug zum heutigen Thema zu finden. Ob es mir gelungen ist, werden wir danach sehen. Ja, Almende ist entstanden Ende 2004 von Migrantinnen, Flüchtlingen und Deutschländern. Korrekterweise gesagt sind es dann geflüchteten Menschen, nicht die Flüchtlinge. Und es ist vor allen Dingen entstanden in der Zeit, wo die Angriffe des Neoliberalismus auf die sozialen Rechte und Freiheiten, wo die Angriffe zunahmen und aber auch, wo die Diskriminierung und der Rassismus sich häufte. Das Ziel von Almende ist es, mit unterschiedlichen Facetten zu arbeiten, aber auch für ein gemeinsames zu kämpfen. Jetzt wünsche ich, ich hätte eine Familie. Wichtig ist es bei uns in Almende, dass die Gleichheit, die Solidarität, die Freiheit und die Partizipation im Vordergrund stehen. Das ist unsere Philosophie. Dazu möchte ich erstmal nichts sagen. Ja. Ich muss noch dazu sagen, dass Almende für. Der Hauptgedanke bei Almende im Namen ist eigentlich, dass wir das Haus von alternativer Migrationspolitik und Kultur sind. Was macht Almende? Almende macht im Grunde genommen sehr viel. Moment. Wir machen keine soziale Arbeit. Also wir haben keine sozialen Professionellen bei uns, wir sind keine soziale Einrichtung. Und unser Bestreben ist es auch nicht, in irgendeiner Art und Weise sozial zu agieren. Es ist natürlich fließen Aspekte der sozialen Arbeit mit ein. So, gerade wie Community Organizing oder Stadtteilarbeit, Gemeinwesenarbeit oder Selbstorganisation. Das fließt zwar alles mit ein, aber am Ende ist es uns wichtig, unabhängig vom Staat zu sein. Und als Sozialarbeiter in einer Einrichtung seid ihr abhängig. So, und das wollen wir nicht. Und das, da leben wir auch so ein bisschen den Gedanken, frei sein und setzen uns dafür ein. Wir veranstalten Kulturabende, wir haben Informationsabende, wir gehen sehr oft auf die Straße, um unsere Stimmen zu erheben, um auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Dieses machen wir anhand von Plakaten. Und wir laden auch sehr oft Autorinnen ein, die gerade so politisch angehauchte Bücher geschrieben haben. Wir haben auch letztens die Meli Kayak bei uns gehabt, die über die geflüchteten Menschen hier gesprochen hat, ihre Sicht nochmal uns aufgezeigt hat. Das war auch eine ganz spannende Diskussionsrunde. Und vor allen Dingen haben wir auch das Festival gegen Rassismus mitgegründet. Wir haben uns aber mittlerweile ausgeklinkt, weil es uns nicht mehr, also das Konzept hat einfach nicht mehr unseren Vorstellungen entsprochen. Wir haben auch unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert im Jahre 2014, wurden aber kurz danach irgendwie von unseren Räumlichkeiten zwangsgeräumt. Es gab da so ein bisschen Schwierigkeiten. Wir hoffen aber aufgrund, auch mit Hilfe von KUB, dass wir neue Räumlichkeiten kriegen und auf jeden Fall noch aktiver werden können. Und werden. Ja, das ganz kurz zu Almende. Ja, was hat das Ganze mit unserem heutigen Thema zu tun? Wie gesagt, wir haben nicht diesen sozialen Aspekt. Uns ist es wichtig, einen Raum zu schaffen, bei dem gerade Migrantinnen ein Ort des Zuhause-Seins haben und nicht ein Ort, wo sie als Fremde wahrgenommen werden. Ich meine, es fängt schon damit an, irgendwie von wegen zu hinterfragen. Also ich erlebe es sehr oft, wenn ich jemanden begegne, die erste Frage ist, woher kommst du? Und das ist für mich schon so eine Abwertung, wo sich mein Gegenüber auf eine höhere Position stellt. Und das ist nicht schön. Und weil am Ende haben wir die Möglichkeit, uns auszuleben, unsere Kultur vor allen Dingen auszuleben und einen Ort des Zuhause-Seins zu haben. Und hiermit einfließend zu diesem Nicht-Hinterfragen haben wir, hat Almende 2010 die Kampagne gegründet, Integration Nein Danke. Das ist vor allen Dingen mit der Bewegung von Thilo Sarrazin entstanden. Da hat Almende sich bei einer Vorlesung von Sarrazin hingestellt und gesagt, nein, das wollen wir nicht hören. Beziehungsweise gab es da auch ein bisschen Randalation, aber also es war alles im Rahmen. Ich möchte aber noch eine Definition von Integration, aber auch mit Blick auf die Inklusion euch kurz vorlesen. Also meiner Meinung nach oder auch von Almende aus, Integration ist ein wahrhaftig negativ belastetes Wort und ich erlebe es immer noch in Seminaren und auch von meinen Kommilitoninnen oder in Zeitungen oder medial. Das Wort ist einfach so kräftig vertreten, wo ich mir sage, dass dieses Wort sollte eigentlich hinterfragt werden. So, was meint Integration überhaupt? Die Definition, die ist von Wirmes und Wade. Also da fließt Inklusion mit ein, habe ich ja schon erwähnt. Das Konzept der Integration nimmt also bewusst, Moment, das war falsch, hier ASA, das ist der zweite Teil. Während die Integration davon ausgeht, dass eine Gesellschaft aus einer relativ homogenen Mehrheitsgruppe und einer kleinen Außengruppe besteht, die in das bestehende System integriert werden muss, stellt die Inklusion eine Abkehr von dieser Zweigruppentheorie dar und betrachtet alle Menschen als gleichberechtigte Individuen, die von vornherein und unabhängig von persönlichen Merkmalen oder Voraussetzungen Teil des Ganzen sind. Das heißt, das Konzept der Integration nimmt also bewusst Unterschiede wahr und verlangt vom Einzelnen, dass er sich an das Mehrheitssystem anpasst, um ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein. Die Inklusion dagegen ordnet unterschiedliche individuelle Eigenschaften und Voraussetzungen nicht auf einer Werteskala, sondern betrachtet die Vielfalt und die Heterogenität der Gesellschaft als grundlegend und selbstverständlich. Hier muss sich nicht der Einzelne dem System anpassen, sondern die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen so flexibel gestaltet sein, dass sie jedem Einzelnen Teilhabe ermöglichen. Jekaterina hat das vorhin kurz erwähnt. Das ist auch so eine Tabelle, wo sich die Menschen mit Migrationshintergrund unter 6 Jahren auflistet. Also du hast auch schon gesagt, in Frankfurt am Main ist es am höchsten mit 76%, und dann geht das runter bis nach Berlin mit 25%. Das ist allerdings 44%, Entschuldigung. 44. Ja, aufgerundet. Ich runde immer auf. So. Nur so zum Denken. Zum Bezug. Ich bin ein Fan davon, immer die Wörter so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also ich habe hier auch, wir kennen eigentlich den Begriff Migration. Was ich ganz lustig fand, war die Definition vom BAMF, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die da heißt: Von einer Migration spricht man, wenn eine Person ihren Lebensmittelpunkt räumlich verlegt. Also wenn ich da jetzt was reininterpretiere, dann sind alle, die hier gerade mit uns sitzen, die einmal umgezogen sind, Migranten. Ich kann mit der Definition nichts anfangen. Okay, und Postmigrantinnen? Ja, Katharina hat das vorhin auch schon erwähnt. Ich brauche es eigentlich gar nicht mehr weiter zu erwähnen oder weiter darauf einzugehen. Ob wir uns als Postmigrantinnen sehen, kann ich eigentlich kaum sagen. Also wir bewegen uns im stetigen Wandel. Immer wieder kommen neue Begriffe. Zuerst hieß es ja der Ausländer. Zuerst war es der Gastarbeiter, dann war es der Ausländer. Dann ist es der Immigrant, dann ist es der Migrant und auf einmal ist es der Postmigrant in unserer Gesellschaft. Also 2012 kamen 3 Journalistinnen auf die Idee, das Wort Neue Deutsche zu verwenden für Migrantinnen. Das fand ich auch sehr interessant. Da frage ich mich immer, wird über die Köpfe hinweg entschieden oder beziehen sie wirklich Migrantinnen mit in die Arbeit ein und sagen, wir wollen euch jetzt voll Migrantinnen nennen. Also uns wird ein Stempel aufgedrückt, so vielleicht um mit uns zusammen zu arbeiten, aber wiederum ist es auch schon wieder so ein Separieren. Ihr seid anders, ihr seid die Migrantinnen. Ich werde heute immer noch gefragt, oder beziehungsweise ich kriege heute immer noch erlebt, du sprichst aber gut Deutsch. Ich meine, bitte. Es ist traurig. Also wenn... Ich weiß gar nicht. Also wenn wir jetzt auf die Geschichte gucken und wenn wir jetzt auf die heutige Zeit gucken, ich habe das Gefühl, beziehungsweise erlebe ich es auch oft, dass die Migrantinnen oder Menschen mit Migrationshintergrund gar nicht gefragt werden, hey, was brauchst du eigentlich, sondern der Staat und die soziale Arbeit weiß genau, was die wollen, was die brauchen. Ich meine, warum gibt es Nähkurse extra für Frauen mit Migrationshintergrund oder migrantische Frauen? Warum? Also warum gibt es nicht ein Ganzes? Warum gibt es nicht einen Nähkurs nur für Frauen? Es ist auch eine Art von Abwertung. So empfinde ich das. Und Was mir auch aufgefallen ist, ist, wenn wir uns die Geschichte angucken, wenn wir anfangen mit damals bei den Gastarbeitern, die halt auch separiert wurden und die auch ihre Räumlichkeiten geschaffen haben, wie ihre eigenen Orte, ihre eigenen Rückzugsmöglichkeiten. Sie haben auch ihre eigenen Kulturbände geschaffen, aber auf ihre eigene Art und Weise. Da kam nicht einer vom Staat und hat gesagt, wie können wir euch helfen? Das haben sie nicht gemacht, sie haben es selbstständig gemacht. Und ich finde es total bewundernswert, weil sie auch, so ist halt auch am Ende auch so. Wir haben uns unseren, beziehungsweise die, ich bin später dazu gekommen, haben sich auch ihren eigenen Ort geschaffen, wo sie für ihre Rechte kämpfen können. So, und auch als vollwertiges Mitglied untereinander akzeptiert werden, ohne irgendwie zu hinterfragen, ja, woher kommst du eigentlich? So. Habe ich ganz übersehen. Ja. Betrachtet, ich setze mich im Moment sehr stark auch mit dem Thema Jugendliche mit Migrationshintergrund, welche Berufs- und Bildungsperspektiven haben sie? Es ist heute noch immer noch so, dass Menschen, die mit Migrationshintergrund und oder Migrantinnen sehr, sehr stark unterrepräsentiert sind in höheren Berufsbildungszweigen. Woher kommt das? Und warum haben die Jugendlichen mit Migrationshintergrund nicht dieselben Chancen wie ein Deutscher ohne Migrationshintergrund? Das sind noch Aspekte, die noch ausgebaut werden müssen, auf jeden Fall. Also wenn wir keine Kluft mehr haben wollen, finde ich, müssen wir irgendwie auch da ansetzen. Ich meine, es ist von Geburt an, schon wenn das Kind von türkischen Eltern in Deutschland auf die Welt kommt, wird es abgestempelt. Da mit den schwarzen Haaren. So, der kommt bestimmt, der hat einen Migrationshintergrund. Aber dass er deutsch sozialisiert ist, dass er vielleicht in zwei Kulturen lebt, das wird oft nicht betrachtet und das finde ich sehr schade. Und dieser Mensch und dieses Kind hat so viele Möglichkeiten und so viel Stärke und Ressourcen, dass diese untertauchen in der Schule. Sie erleben so viel Diskriminierung auch in der Schule, die haben gar keine Chance, die haben gar keine Möglichkeit. Und sie selber sehen sich als schwach. Das ist das, was ich erlebe. Und wenn wir von Postmigrantinnen sprechen wollen, weiß ich nicht, wie ich da auf jeden Fall mitgehen kann. Migrationssozialarbeit. Wir sind keine soziale Arbeit, wir machen unser eigenes Ding. Was ich aber noch sagen möchte, ist, dass auf jeden Fall noch viel passieren muss, um dass die Kluft zwischen den Deutschen ohne Migrationshintergrund und den Deutschen mit Migrationshintergrund, dass sich das ein bisschen lockert. Und auf jeden Fall werden wir als Allmende weiterhin stark bleiben und unsere Stimme nicht senken.
Was war's von mir? Vielen Dank. Vorschlagen, dass wir vielleicht doch gleich mit der Diskussion starten, oder? Sollen wir eine Pause machen? Wer ist denn für Pause? Dann fangen wir vielleicht doch mal mit der Diskussion an. Wir machen dann einfach zwischendrin eine Pause. Aber dann übergebe ich die Moderation dir, ja?
Ja, wenn ich jetzt die Moderation übernehme, einfach ohne Unterbrechung, wenn es weitergehen soll in der Diskussion, was hoffentlich auch bin, weil dann gibt es keinen Cut, weil jetzt haben wir genug Zeit. Wir haben jetzt viel über Allmende gehört, aber auch viel Kritik an bestimmten Begriffen. Und wir haben uns jetzt auch angehört, die kritische Betrachtung oder Perspektive der Migrantinnen auf die gesamte Situation oder auf bestimmte Diskriminierungspraxen in verschiedenen Lebensbereichen. Und das Ganze im Kontext Und dann lautet die Frage, warum ist Almende entstanden? Das wurde ja schon eigentlich mehr oder weniger versucht zu beantworten. Aber ich kann aus meiner Sicht nochmal vielleicht kurz darstellen, wie es dazu kam oder was unser eigentlicher Hintergrund war, warum wir Almende gegründet haben. Almende hat eigentlich auch eine Vorgeschichte. Und zwar, also bevor Almende überhaupt als ein neuer Zusammenschluss entstanden ist, gab es ja auch davor auch andere Initiativen, Gruppen, Vereine. Schon seit den 60er Jahren gibt es unter den Migrantinnen aus der Türkei, also türkeistämmigen Migrantinnen, gibt es ja unterschiedliche Vereinigungen, Gruppen, Dachverbände, Clubs, kulturell, sozial, politisch. Und die sind dann auch natürlich auch unterschiedlich politisch ausgerichtet. Und wir verstehen uns natürlich links und wir haben auch eine Geschichte auch aus der Türkei. Wir beziehen uns auf, wir haben vor allem viel früher, also in den 80er, 90er Jahren, haben wir uns viel mehr auf die politische Bewegung oder politische Konstellation in der Türkei bezogen, vor allem auf verschiedene linke Bewegungen in der Türkei haben wir uns bezogen und entsprechend uns auch hier zusammengefunden. Aber unser Hauptgedanke ist, wir wollen selbstbestimmt, selbstorganisiert, unabhängig und systemkritisch auftreten. Und wenn ich wir sage, dann sind wir nur ein kleiner Teil vielleicht von den ganzen Migrantinnen, die wir jetzt, uns jetzt vorstellen, wenn wir Migrant sagen. Und wir sind ein linker Teil von den Migrantinnen aus der Türkei. Aber es gibt auch Rechte, also politisch rechtgerichtete auch Linke. Es gibt auch Faschisten, es gibt auch Grauwölfe, die einen Türkei-Bezug haben. Und gerade jetzt, wo es in der Türkei kurz vor dem Referendum die politische Situation verschärft wird, erleben wir auch hier in Deutschland, wie die Spaltung unter den türkeistämmigen Migranten auch zutage kommt. Im Moment arbeiten auch viele von uns auch jetzt zu der Kampagne gegen das Referendum in der Türkei. Also nicht gegen das Referendum, sondern gegen die Verfassung. Diese Verfassung, die eine diktatorisches System und Region eigentlich legitimieren will. Also eigentlich existiert schon bereits faktisch eine diktatorische Regierungsform in der Türkei, aber die wird durch das Referendum, durch die Verfassung, wenn sie durchgeht, dann legitimiert. Wir haben natürlich aber eine andere Realität hier. Wir als Menschen, als Migranten, als Frau, als Mann, als Flüchtling, als Kind, als Lehrer, als Arbeiter, als Geflüchtete, wir haben eine gewisse eigenständige und auch teilweise gemeinsame Realität in diesem Land. Wir leben in Deutschland, wir sind mit gewissen Bedingungen, Situationen, Zuständen konfrontiert und wir haben es schon seit mehreren Jahrzehnten erlebt und wissen auch, wie dieses System funktioniert und wie dieses System uns wahrnimmt. Und die entscheidende Erfahrung, die dann man mit ein paar Wörtern, Begriffen auf den Punkt bringen kann, sind Rassismus und Ausgrenzung und Entrechtung und Paternalismus etc. Und natürlich die soziale Arbeit, worum es eigentlich der Veranstaltungsreihe hauptsächlich geht, ist ein wichtiger Aspekt, aber wir denken, wir wollen auch uns von der sozialen Arbeit auch nicht abgrenzen. Aber was für die Migranten vor allem wichtig ist, oder bis jetzt wichtig war und auch nach wie vor wichtig ist, dass sie dann auch als politische Akteure, als Selbstständige, als unabhängige Subjekte, als politische Akteure auftreten und sich für ihre Rechte stark machen. Das ist zwar leider nicht in der Dimension, in der Form bis jetzt geschehen, wie wir uns das vielleicht erwünscht haben, weil wenn die gesamte Breite der Migranten betrachtet wird, wie weit sie sich engagieren für ihre Rechte und so weiter, dann stellen wir leider fest, dass die meisten sich leider nicht so stark engagieren oder sich für Rechte, eigene Rechte einsetzen und politisch auftreten. Genau das ist das, was wir leisten wollen. Also wir wollen zumindest als Teil dieser Migranten, als eine politische Gruppe, die Migranten für ihre eigenen Rechte, für ihre eigene Perspektive, für ihre eigene Zukunft anregen, sich zu engagieren, lautstark aufzutreten und sich bemerkbar zu machen. Weil sonst, klar, also wenn die Migranten selber oder wenn die Frauen selber nicht für ihre Rechte einsetzen, dann werden sie von anderen geleitet oder von anderen beeinflusst oder paternalistisch behandelt. Das heißt, diejenigen, die selbst von einer gewissen Situation oder von einem gewissen Zustand betroffen sind, müssen zunächst sich selbst organisieren und selbst agieren und selbst aktiv werden. Daher nennen wir uns auch eine Selbstorganisation der Migrantinnen. Und vor allem gegen den Rassismus, der ja sich in unterschiedlichen Formen sich äußert, muss angegangen werden, es muss aufgedeckt werden, es muss entlarvt werden. Gerade auch dieser Begriff Integration, was ich sehr wichtig finde, vielleicht sollten wir darüber nochmal genauer reden und diskutieren. Dieser Begriff Integration hat jahrzehntelang immer noch den Rassismus sehr gut verpackt. Integration wird nach wie vor immer als ein sehr positiver Begriff dargestellt, lanciert. Aber eigentlich steckt dahinter Rassismus, eigentlich steckt dahinter die Legitimation der aktuellen Situation. Das heißt, Migranten wird vorgeschrieben, wie sie zu sein haben. Und wie sie zu sein haben, suggeriert gleichzeitig auch, wie sie es eigentlich sind. Also fremdbestimmt. Sie sind asozial, sie sind kriminell, sie sind unzivilisiert, sie sind faul, sie wollen nicht arbeiten, sie lernen die Sprache nicht. Das sind so die bisschen zugespitzt die Begriffe, die dann mit den Migrantinnen immer assoziiert gedacht werden. Und die gehören natürlich immer noch nicht hierhin, obwohl die Bundesregierung offiziell ab 1998 anerkannt hat, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Aber der eigentliche Gedanke dahinter wurde immer noch nicht begriffen oder es wird nicht dementsprechend auch gedacht und gehandelt. Jetzt führe ich zu lange aus. Sollten wir vielleicht erstmal auch Fragen vielleicht von euch aufnehmen und den Fragen entsprechend auf bestimmte Punkte nochmal genauer eingehen.
Eine Anmerkung, ich finde es ein bisschen traurig zu hören, also weil ich glaube nicht, dass jeder bei Integration mitdenkt, dass Menschen mit Migrationshintergrund faul sind zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass Menschen, die fragen, woher kommst du, sich nicht unbedingt höher fühlen. Ich glaube, manche machen das, aber ich glaube, manche sind auch neugierig und finden andere Sachen spannend. Und manche finden das auch gerade cool, wenn jemand irgendwie aus einer anderen Kultur kommt. Also ich glaube, es ist ja auch was ihr dann quasi da hineininterpretiert, dass jemand mir denkt, was vielleicht gar nicht so ist. Und das finde ich gerade ein bisschen traurig zu hören.
Willst du was dazu sagen?
Soll ich? Ich meine auch mal anwenden. Und das ist mal so ein bisschen die Frage, wer kommt so ein bisschen anders. Also zum Beispiel, wenn ich Leute frage, wer kommt zum Beispiel an der Uni oder so, meine ich eigentlich in die Stadt, woher sie kommen. Dann fangen halt einige direkt an, so, ja, also meine Eltern sind so, oh, halt stopp, ich meine eigentlich, also wer kommst du aus der Stadt? Also, das ist eigentlich immer eine Sache, die Leute das Persönliche machen sehen. Ich glaube, das kann man nicht viel allgemeiner, wie das jemand meint. Aber ich glaube, es war halt so ein allgemeines Phänomen. Geben du, glaube ich, das auch dann Ergebnis, was du gefühlt hast. Ich glaube, es entsteht auch so ein bisschen so eine Antireaktion, wenn man zu oft halt mit dem Hintergrund gefragt wird.
Ja, wahrscheinlich. Es ist ja, darf ich kurz, es ist ja, also egal was ich antworte, meine Antwort ist nicht, wird nicht akzeptiert. Also ich habe irgendwann angefangen zu sagen, okay, hey, wow, dann habe ich einen Migrationshintergrund, dann sage ich halt, okay, weil ich bin Berlinerin. Ja, und dann Also es entstehen ganz lustige Geschichten. Im Nachhinein kann man das lustig betrachten. Ich betrachte sie lustig. Ich bin einmal einer älteren Frau begegnet. Es war an dem Tag ganz windig und sie sagte zu mir, ach Kind, das ist ja ganz windig hier. Und ich sagte, oh ja. Und sie sagte, na, woher kommst du denn? Und ich sagte, na, aus Berlin. Und die Frau sagte zu mir, na, ach egal. Ich sag, ist egal, woher man kommt. Hauptsache, man ist Mensch. Also es ist schon so. Egal, ob ich sage, ja, ich bin Berlinerin. Ja, woher kommst du? Nee, woher kommst du wirklich? Ja, weil ich bin in Berlin geboren. Ja, okay, ich meine deine Eltern. So, und also, verstehst du, was ich meine? Es ist für mich, in all den Jahren, ich meine, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich lebe zwei Kulturen, aber dennoch werde ich nicht als Deutsche anerkannt. Es kommt sogar mit dem ersten Spruch, woher kommst du? Wenn ich jetzt mit jemandem wirklich irgendwie eine Freundschaft aufbaue, dann kann ich dem eine Frage stellen, von wegen, ja, woher kommst du? Aber nicht als erstes, okay, alles klar, du siehst anders aus. Ich meine, es suggeriert ja schon all das, woher kommst du? Du siehst anders aus. Du bist anders. Du bist nicht so wie ich, du bist nicht blond, du bist nicht braun, okay. Nicht alle Deutschen ohne Migrationshintergrund sind blond und braunäugig, blond und blauäugig. Aber, verstehst du, was ich meine? Also es ist ein Abgrenzen. Du stufst dich schon höher mit dieser Frage und zeigst mir schon...
Abgrenzen gehe ich mit den Höherstufen, glaube ich, das interpretierst du in die andere Person hinein. Das gibt es garantiert zum Teil, aber ich glaube nicht, dass es immer besser.
Es ist, nein, es gibt auch Ausnahmen, auf jeden Fall. Dagegen kann ich auch nichts sagen. Aber das ist das, was ich erlebe. Und zum Thema, du hattest noch was angesprochen. Von den Integrationen, genau. Ich bin im Studienschwerpunkt interkulturelle Arbeit. Und ich muss echt noch mit meinen Kommilitonen darüber diskutieren, dass das Wort Rasse an sich eine Diskriminierung ist. Und ich bin froh, dass das, wir haben das letztens mit dieser Koalitionsvereinbarung, es steht geschrieben, dass das Wort Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll. Ich meine, wir sind im Jahre 2017 und wir sind erst jetzt so weit zu sagen, das Wort sollte gestrichen werden. Also, okay, wir machen Fortschritte, Applaus, Applaus, aber so, nee.
Also zu der Frage, woher kommst du? Also ich nehme auch nicht jede Frage so negativ wahr, aber in der Haupttendenz oder dominierend ist schon der Hintergedanke, eigentlich gehörst du nicht hierher, obwohl wir schon seit Jahrzehnten hier leben. Ich denke, die meisten Bio-Deutschen sind sich immer noch nicht dessen bewusst, dass die Migrantinnen aus verschiedenen Ländern schon seit über 50 Jahren hier leben, seit 60 Jahren hier leben und schon in der vierten, fünften Generation leben. Das ist ihnen immer noch nicht bewusst, weil sie nach dem immer noch, die meisten, sage ich nur, in dem Schema denken, es gibt die Deutschen, die hier sind, und es gibt die Ausländer, die Fremden, die, ich meine, selbst ein paar linke Politiker haben auch Fremdkörper, das Wort Fremdkörper verwendet. Das haben wir auch nicht vergessen. Das heißt, diese Denkweise ist schon sehr bedenklich. Dieses Schema, schwarz-weiß, wie ihr. Diese Denkweise gibt es leider. Die ist nicht bei allen ganz weg. Natürlich habe ich auch manchmal das Bedürfnis, jemanden zu fragen, woher kommst du. Dann bin ich schon aufgrund meiner kritischen Einstellung zu dieser Frage ein bisschen vorsichtig. Also ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollegin, als ich die zum ersten Mal angetroffen habe, hatte sie eine deutsche Aussprache gehabt, die nicht ganz deutsch war. Schon Akzent beladen, so bei mir auch. Dann habe ich schon das Bedürfnis gehabt, sie zu fragen, woher sie kommt. Irgendwie habe ich schon erfahren, dass sie aus Griechenland kommt. Egal, jedenfalls so, es gibt natürlich Leute, die aus Neugier fragen, klar, also das sehe ich auch ein. Also man muss dann schon differenzieren. Ich sage auch nicht, ich finde es auch nicht richtig, dass man generell jede Frage, woher kommst du, nur negativ bewertet. Aber in der Grundtendenz gibt es leider im Hinterkopf noch schematische Denkweise, denke ich mal. Du hast dich noch mal...
Ja, eigentlich hast du das auch schon so ziemlich ich wollte nur meiner Kollegin, die vielleicht annehmen, dass sie Biodeutsche ist, so wie ich auch irgendwie, ein bisschen weiter sozusagen in die Richtung auch Anreize zum Nachdenken geben, so wie ich das zumindest irgendwie für mich verstehe, was ihr beide gesagt habt, so dass es halt nicht darum geht, was dein Hintergedanke ist bei dieser Frage, sondern wie die halt ankommt. Und wenn zum Beispiel Habibe immer wieder das hört und oftmals auch mit irgendwie das Gefühl bekommt, dass es echt negativ ist, so dann kann sie nicht bei jeder Person, die wieder diese Frage stellt, so denken, ah, der meint es bestimmt böse. So. Also ich finde, es ist an Leuten wie uns, sich da irgendwie selbst so ein bisschen einzuspüren. Und
ich finde, das ist beides.
Nein,
ich
erwarte nicht von anderen Menschen, dass sie meine Intention erraten, wenn ich denen eine Frage stelle, sondern ich versuche schon auch darüber nachzudenken, wie das rüberkommt, wenn ich eine bestimmte Frage stelle.
Total, aber ich versuche
das
auch,
ist wichtig.
Also, wenn mir jemand was sagt, versuche ich das auch für mich zu reflektieren. Und klar, ich versuche sowas nicht zu fragen, weil ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass jemand das irgendwie doof, dass es für jemanden doof ist. Aber ich finde, wenn eine 80-jährige Omi in Berlin auf der Straße fragt, woher kommst du, dann finde ich, ja, das ist vielleicht so, weil sie ist auch in einer anderen Zeit aufgewachsen als ich. Und sie ist vielleicht auch nicht die super reflektierte, super intelligente. Und sie hat vielleicht auch nicht mit super vielen Menschen, vielleicht ist sie halt auch in, keine Ahnung, Marzahn aufgewachsen, wo es halt vor allem Weiße gibt, sag ich mal. Und dann finde ich schon, würde ich mir wünschen, dass jemand, der die Frage gestellt hat, auch versucht, ja irgendwie großherzig damit umzugehen. Also beides halt, natürlich auch die andere Seite, total.
Ich wollte auch dazu nochmal sagen, dass es vielleicht auch nicht darum geht, ob ein Individuum etwas schlecht meint oder blöd meint, sondern dass wir in einer weißen Mehrheitsgesellschaft leben, in der Menschen mit Migrationshintergrund nicht die gleichen Chancen haben. Und es ist wichtig, wenn das eine Struktur ist und Machtgefälle entsteht, auch wenn mir das nicht bewusst ist, bin ich privilegiert in dieser Gesellschaft und habe eine Form von Macht immer. Und auch wenn das für mich nicht böse und diskriminierend gemeint ist, entsteht da eine Diskriminierung. In dem Moment, wo ich voraussetze, dass Habibe einen Migrationshintergrund hat und sie das gar nicht können. Und dass das einfach strukturell ist und viel größer. Und wenn die Oma das fragt, dann kann man da natürlich Mitgefühl haben, dass diese Oma aus einer anderen Zeit kommt. Aber die Struktur an sich, in der sowas in Ordnung ist, die muss man, glaube ich, hinterfragen.
Ich finde es auch immer ganz interessant, dass alle Leute bei der Frage direkt immer davon ausgehen, dass man nach dem Land gefragt ist, wenn wir mal kommen. Also ich antworte immer ganz spontan, wer ich gerade komme, also von der Uni oder von der Universität. Und gucke einfach, ob dann weitergefragt wird oder ob wir aufhören zu fragen. Und antworte einfach manchmal auch so mit der Antwort so, ja, ich bin eine Frau mit mehr Personen zum Zeitpunkt. Und dann weiß ich, und das entsteht immer so ein lustiges Gespräch. Also das kommt doch immer nur an, wie man selber antwortet. Also man muss es nicht immer ganz... Es nimmt eigentlich immer ganz entspannt.
Mit der Zeit lernt man.
Ja, und ich finde es auch interessant immer... Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass es auch so ein bisschen so einen guten Migrationshintergrund und einen schlechten Migrationshintergrund gibt. Dass zum Beispiel Freunde von mir, die haben teilweise einen amerikanischen Pass. Und dann gefragt werden, ja, woher kommst du wirklich? Und die dann sagen, ja, okay, ich bin kein Deutsch, ich komme aus Amerika. Alle so, boah, voll cool, Amerika. Und keine Ahnung, aber wenn man Kurden ist oder Türken oder Araberin, dann direkt so. Also, dass es da auch nochmal so Unterschied quasi so zwischen einer guten und einer schlechten Migration. Auch die Frage, wo hört dieser Migrationshintergrund überhaupt auf? Also, wie viele Generationen werden denn eigentlich mit sich mitschleppen? Und wann hört diese Frage leider auf? Also, finde ich auch ganz interessant. Vielleicht kann man die hier heute klären.
Du hast dich auch gehört?
Ja, ich finde echt die Impulse gerade eben, die waren schon gut. Also, von mir aus können wir gerne weitermachen.
Es gibt ja eigentlich viele andere Fragen als die Frage, woher kommst du?
Ich würde noch was zum Integrationsbegriff sagen. Also meines Wissens nach steckt in dem Integrationsbegriff schon eine direkte Intention. Also wenn wieder entstanden ist oder medial dann groß verwendet wurde, ist, glaube ich, entstanden in den 90er Jahren, wo Migrantinnen aufbegehrt haben gegen die systematische Ungerechtigkeit von Bildungschancen und so weiter, wo dann der Integrationsbegriff dann intentional verwendet wurde, also gesagt wurde, ach so, wir sollen unsere Schulsysteme ändern, nee, wir lassen jetzt mal die Integrationsverantwortung bei euch. Und der Begriff der Integration kam dann sozusagen mit der Intention, die Verantwortung nicht beim System zu lassen, sondern die auf die Individuen zu lenken, die neu in irgendein System reinkommen. Und dann ist es, steckt in dem Integrationsbegriff eben schon ein Machtverhältnis von, wir wollen uns nicht verändern, sondern ihr müsst euch anpassen. Also durch diese Geschichte, ich weiß nicht, ob da jemand noch mehr dazu weiß, zur Entstehung vom Integrationsbegriff, aber das ist so, was ich sehr spannend finde, gerade wenn man den Begriff Integration verwendet, dass darin schon ein Machtverhältnis wieder gespiegelt wird.
Also zum Thema Integration, da will ich vielleicht doch ein bisschen noch mehr eingehen. Es gab auch Zeiten, wo von Migranten selber aus auch so das Bedürfnis geäußert wurde oder das Bestreben gab, sich einzubringen. Vor allem in der ersten Phase, wo die Migrantinnen als Gastarbeiter wahrgenommen wurden, auch entsprechend auch positioniert wurden. Die sollten ja wieder zurückkehren nach einem Rotationsprinzip. Aber als dann klar war, irgendwie die meisten werden schon hier bleiben oder bleiben auch, und dann kommen die restlichen Teile der Familie durch Familiennachzug, und man plant schon langfristig, man will schon hier bleiben, dann entstand dann natürlich auch das Bedürfnis, Teil dieser Gesellschaft zu werden, also sich nicht als vorübergehend, als provisorisch zu betrachten, sondern obwohl eigentlich die Einsicht, dass man schon sich hier niedergelassen hat und auch langfristig hier auch bleiben wird, erst Ende der 90er klar wurde, also bewusst wurde, dass wir überhaupt nicht mehr vorübergehend sind. Auch bei uns in der Familie gab es immer wieder die Diskussion, kehren wir zurück oder kehren wir nicht zurück, wie lange bleiben wir noch? Die Eltern hatten schon die Idee, dass wir irgendwann mal ein bisschen zurückkehren, aber wir hatten eine andere Meinung, einen anderen Standpunkt. Und so kam es dazu, dass vor allem Mitte, Ende der 90er Jahre klar wurde, wir bleiben hier. Also auch die politischen Gruppen haben langsam angefangen zu kapieren, dass eine gewisse, gewisse Teil der Migranten langfristig hier zu leben, und dass man auch entsprechend politisch zu denken hat und zu handeln hat und sich entsprechend zu organisieren hat. Und in der Zeit gab es auch dann das Bedürfnis, Teil dieser Gesellschaft zu werden. In diesem Sinne gab es auch eine Befürwortung auch von der Seite der Migrantinnen zu dem Begriff Integration. Auch heute gibt es nach wie vor sehr viele migrantische Gruppierungen oder Vereinigungen oder Dachverbände, die über Projekte dann im Namen der Integration auch finanziell gefördert werden, auch davon profitieren und einen gewissen Dienst leisten, auch im Sinne von sozialen Arbeit auch. Also da brauche ich die verschiedenen unterschiedlichen Arten nicht aufzählen, aber andererseits haben wir dann aber mit der Zeit festgestellt, die gesamte Migrationspolitik, die eigentlich letztendlich Rassismus nach wie vor verfestigt und auch fördert und auch legitimiert, wird mit dem Begriff Integration verpackt, weil dieser Begriff dient als die gesamte ist die gesamte Bezeichnung für alles, was Migrantinnen angeht. Also vor allem, was sie dann angeblich positiv im Sinne der Migrantinnen tun. Alles wird unter dem Begriff Integration verpackt und als Integration verkauft. Aber dieser Begriff Integration im Sinne von Migranten sollen ein Teil der Gesellschaft werden, indem sie was Bestimmtes dann übernehmen oder was Bestimmtes leisten, heißt ja, dass man denen auch Maßstäbe setzt. Also es werden gewisse Normen gesetzt, und das und das musst du erreichen und das musst du entsprechend auch akzeptieren oder auch annehmen oder anerkennen. Zum Beispiel, es gab mal ja auch so einen Gesinnungstest in Baden-Württemberg. Also wenn du die deutsche Staatsangehörigkeit beantragst, musste man in bestimmten Bundesländern zumindest, und das wurde auch bundesweit gemacht, also es wurde schon ein bisschen vereinheitlicht. Die krassesten Fragen sind vielleicht rausgefallen, aber letztendlich blieb so ein gewisser Gesinnungstest. Und da wirst du abgefragt, also ob du deine Kinder schlägst, ob du Deutsch lernst, oder ob du homo bist oder homosexuell feindlich bist. Also das heißt, es gibt dahinter den Gedanken, die Suggestion, die Migrantinnen sind nun mal so, und davon ausgehen, wie man sie angeblich verbessern. Und ja, das ist krass. Und gleichzeitig wird aber die Entrechtung, zum Beispiel, dass die Migrantinnen überhaupt keine politischen, also überhaupt nicht, wäre ich übertrieben, aber zum Beispiel kein Wahlrecht haben, ist kein Thema in diesem Land, seit Jahrzehnten nicht. Das ist schon mal ein Ding an sich, also wenn wir die Graphen hier betrachten, die Statistik, Anteil der Migrantinnen nimmt wirklich schon zu, vor allem bei den jüngeren Menschen, die dann aber demnächst älter werden, und dann werden sie irgendwann vielleicht schon die 50% der gesamten Bevölkerung ausmachen. Und ein Teil von denen wird nach wie vor die deutsche Staatsangehörigkeit noch nicht besitzen. Und die haben kein Wahlrecht. Das heißt, die werden an entscheidenden Stichtag keine Stimme haben. Und das wird nicht thematisiert, das ist kein Thema. Deswegen haben wir auch als Amende immer wieder auch zum Beispiel Kampagnen für Wahlrecht durchgeführt, Unterschriften gesammelt. Zum Beispiel haben wir mal eine Zeit lang, nee, das war zum Thema doppelte Staatsangehörigkeit, zum Thema doppelte Staatsangehörigkeit haben wir auch immer wieder Kampagnen durchgeführt, Unterschriften gesammelt. Und das Innenministerium wollte diese Unterschriften nicht mal haben. Also wir haben angerufen, wollten die übergeben, wir waren mit einer Delegation. Und die meinten, wir sollen bei Pförtner abgeben. Also so werden wir halt eben wahrgenommen und bewertet. Also, dass dann die zu der Realität der Migranten Entrechtung gehört und Rassismus gehört und Diskriminierung gehört und Benachteiligung gehört, das wird mehr oder weniger ausgeblendet. Und aber alles andere, was die Bundesregierung macht und tut, wird unter dem Begriff Integration verpackt und verkauft.
Unabhängig von den Förderkriterien zu bewegen, frage ich mich, wie funktioniert das für euch? Also wie organisiert ihr euch? Und auch, mich interessiert auch nochmal, also ihr habt es schon zum Teil erwähnt, aber die Kritik an der herkömmlichen sozialen Arbeit, wie sie gefördert wird vom Staat, also wie, vielleicht könnt ihr das nochmal konkretisieren, die Kritikpunkte, die ihr, wo ihr auch sagt, ihr könnt ja ein gutes Gegenbeispiel setzen, so und so. Im Projekt oder irgendwas, also was ich noch greifen kann, vielleicht irgendwie eine Idee, was ich mitnehmen kann. Versteht ihr, was ich meine, so als ein Projekt vielleicht zur Vorstellung?
Also ich kann jetzt vielleicht die Phase beschreiben, wo wir in unseren Räumlichkeiten am Kupferdamm 25/26 seit 2006 ansässig waren, wo wir unsere Aktivitäten durchgeführt haben. Das heißt, von 2006 bis 2015, also fast 9 Jahre lang, waren wir in diesen Räumlichkeiten, und wir waren in der ganzen Zeit finanziell total unabhängig. Wir haben auch, es gab Zeiten, wo wir zum Beispiel für eine Filmreihe Gelder beantragt haben vom Kulturamt in Kreuzberg, oder wo wir auch für das Festival gegen Rassismus auch von Stiftungen auch Gelder beantragt haben oder auch an den Senat auch Antrag gestellt haben, aber immer mit der Position, dass wir keine Auflagen akzeptieren. Wenn Sie Geld geben wollen, können Sie geben, aber keine Bedingungen stellen, keine Auflagen, die wir einzuhalten haben, oder dass wir Logos hier und da angeben müssen auf Plakaten oder sonst wo, akzeptieren wir nicht, dann nehmen wir das Geld halt eben nicht. Oder wir haben auch bei Quartiersmanagement vielleicht auch, Quartiermeister, es gibt so ein Bier, was auch Projekte fördert. Aber in den 9 Jahren haben wir finanziell was zu meistern gehabt, die Miete zu zahlen. wir hatten schöne große Räume und die wurden auch für Kurse vermietet oder auch für Veranstaltungen vermietet. Und natürlich Mitgliedsbeiträge werden geleistet. Es gibt einige, die regelmäßig zahlen, einige, die von Zeit zu Zeit, es gibt Menschen, die spenden. Und unsere Aktivitäten bestanden darin, dass wir in diesen Räumlichkeiten halt eben Filmabende gemacht haben, Informationsabende gemacht haben, Lesungen gemacht haben, Diskussionsveranstaltungen durchgeführt haben, überhaupt auch kulturelle Abende durchgeführt haben, mit Musikabende, mit kulturellen Beiträgen. Und die soziale Arbeit wurde nicht geleistet. Also man kann nicht sagen, dass es nicht geleistet wurde. Es wurde in informeller Form auf jeden Fall geleistet. Also wenn jemand auf Übersetzung angewiesen war, Behördengang angewiesen war oder eine bestimmte Frage hatte zum Aufenthaltsrecht oder zu anderen Fragen. Wir haben entweder Tipps gegeben, wo man sich besser informieren kann oder Leute unter uns, die Erfahrung haben, haben beraten und entsprechend auch geholfen. Also diese soziale Arbeit verlief schon parallel dazu, also automatisch sozusagen als informelle soziale Arbeit lief das auf jeden Fall. Aber wir haben uns als Verein sowieso von Anfang an als ein politischer Verein begriffen und auch uns nicht vorgenommen, jetzt für die soziale Arbeit professionell Gelder zu beantragen und entsprechend zu handeln. Das war nicht unser Ziel, das war nicht unser Anliegen. Aber wir haben uns davon auch nicht distanziert. Also im Gegenteil, wir schätzen auch diese Arbeit. Also natürlich kommt es auch darauf an, in welcher Form, mit welchem Bewusstsein es durchgeführt wird und wer das in welcher Form durchführt, die Art und Weise. Also natürlich gibt es auch eine Art soziale Arbeit, die dann halt paternalistisch daherkommt und vorschreibt und vorgibt, wie was zu verstehen ist und wie was auch anzunehmen ist. Aber ich denke, man sollte vielleicht auf jeden Fall als kritische Menschen auch darauf achten, dass diese soziale Arbeit, weil auf der einen Seite ist die Profession, auf der anderen Seite der Betroffene oder die Betroffene, die auf die Hilfe angewiesen ist, möglichst so auf gleichen Augenhöhe durchzuführen. Okay, das war nicht unser Problem, weil die Menschen, mit denen wir zu tun hatten, das waren Menschen, die zu uns kamen in einen Verein, wo sie als Individuen mitwirken konnten. Und natürlich muss man auch zu uns sagen, dass wir Hierarchien auch nicht akzeptieren und auch nicht in unserer Arbeitsweise durchführen. Wir haben Plenum, wir haben immer am letzten Sonntag des Monats ein Plenum, offen für alle, Mitglieder auch nicht Mitglieder. Und dann gibt es eine Koordinationsgruppe, die gesamte Aktivität so weit wie möglich koordiniert, aber nicht über alles bestimmt. Also das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, die denen wird nicht vorgeschrieben, wie was zu machen ist, sondern die sind Teil als unabhängige Individuen mitzuwirken. In diesen 9 Jahren sind wir auch finanziell wirklich, obwohl wir letztendlich monatlich 1.150 Euro irgendwie zusammenkriegen mussten, haben wir auch mehr oder weniger hingekriegt. Also auch, wir haben uns natürlich auch an 1. Mai am Marienplatz beteiligt, an Reichenberger Straßenfest beteiligt, an diversen Festlichkeiten haben wir uns beteiligt und über Essensverkauf auch Einnahmen gehabt. Also wenn man als eine Gruppe gemeinsam agierende Menschen immer gemeinsam auf der Achse ist, dann klappt das auch. Man ist ehrenamtlich engagiert, man ist überzeugt bei der Sache und da lässt sich auch viel machen eigentlich. Also es ist nicht unmöglich. Also jetzt steht uns eigentlich, vielleicht können wir uns darüber unterhalten, uns eine neue Phase bevor, weil seit anderthalb Jahren haben wir Asyl an unterschiedlichen Orten gehabt, um uns überhaupt nur zu treffen. Und aber ab jetzt demnächst werden wir hoffentlich mit KUP gemeinsam neue Räumlichkeiten beziehen. Und da wollen wir jetzt eine neue Phase sozusagen starten und neue Aktionismus wieder beleben und all das, was bis jetzt gemacht wurde, nicht wiederholen, sondern mit neuen Leuten und mit neuen Ideen auch gucken, wie wir diese Räumlichkeiten auch mit KUP zusammen natürlich Ich weiß nicht, wie weit wir gemeinsam oder auch getrennt gemeinsam Arbeit leisten werden. Darauf bin ich gespannt. Darüber können wir uns auch unterhalten. Okay, KUB ist klar, mehr oder weniger hauptsächlich auf soziale Arbeit konzentriert, mit professionellen Angestellten oder sind auch ehrenamtlich, die meisten, nehme ich mal auch an. Also, aber ja, wir sind politisch gerichtet. Wir haben auch nach wie vor einen Bezug zur Türkei. Also wir machen nicht nur alles über die Migranten, aber das ist schon unser Schwerpunkt auf jeden Fall. Aber es gibt bei uns auch welche, die auch eher auf Türkei bezogen Politik machen. Gerade wo es jetzt gerade brenzlig ist und angebracht ist, was zu machen. Unsere Schwierigkeit ist, also, dass wir möglichst viel mehr Menschen, Migranten erreichen. Also, so die ganz einfachen Menschen, das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, erreichen wir nicht so einfach ohne weiteres. Ja, also wir erreichen mehr oder weniger in der Szene, in einer linken Szene, türkisch-kurdisch angehauchte Menschen, ich kann mal ansprechen über bestimmte Kanäle, aber so die Leute, die eher in der linken Szene nicht anzutreffen sind, die erreichen wir nicht so oft. Dafür muss man eigentlich auf die Straße gehen und das wird auch gerade gemacht wegen dem Referendum in der Türkei jetzt, also man geht auf die Straße, macht Infostände, verteilt Flugblätter und das haben wir auch in der Zeit, wo wir zum Beispiel im Rahmen bestimmter Kampagnen für doppelte Staatsangehörigkeit, für Wahlrecht oder Integration Nein, da sind wir auf die Straße gegangen, haben auch Infostände gemacht, haben plakatiert und waren öffentlich wahrnehmbar. Also das ist auch sehr wichtig, also wenn man politisch wirklich aktiv agieren will, dann, und auch eine gewisse Zielgruppe hat, dann muss man auch versuchen, diese Zielgruppe irgendwie zu erreichen. Und wenn wir Leute antreffen, die sich beraten lassen wollen, dann werden wir sie an KUB weiterleiten.
Ja, wollte ich ja das sagen.
Nicht nur, aber. Ist die Frage ganz gut?
Ich habe eine Frage an dich, Herr Liebe. Wie siehst du denn, weil du ja jetzt soziale Arbeit studierst, aber wenn du aktiv bist, mach keine soziale Arbeit und will politisch arbeiten. Wie siehst du die Möglichkeiten? Ich nehme an, dass du Sozialarbeiterin werden willst oder irgendwas so in dem pädagogischen Bereich machen willst irgendwie später. Wie siehst du die Möglichkeiten, wo doch so viel noch unter diesem Paradigma von Integration läuft und das Geld nach solchen Kriterien vergeben wird? So ein also wie, wo siehst du dich da selber oder deine Möglichkeiten oder auch breiter so Möglichkeiten für Menschen, die eben so eingestellt sind, wie das Allmende eben, wofür der Verein wird. So.
Bei mir wird es nicht beim Bachelor bleiben. Also ich strebe auf jeden Fall einen Master an. Ich möchte schon in die wissenschaftliche Richtung gehen. Vor allen Dingen möchte ich aber weg von dem Begriff Integration kommen. Also es gestaltet sich schwerer, als ich angenommen habe. Also ich bin extra, muss ich sagen, in den interkulturellen Schwerpunkt gegangen. Ich weiß auch nicht, es ist so schrecklich, mit Menschen zu studieren, die so total nicht in irgendeiner Weise politisch-sozial aktiv sind. Lieber auf Kneipentouren gehen als auf eine Antikriegsdemo so und da irgendwie ranzukommen. Ich für mich habe gesagt, also es ist ja so, egal ob ich in der Familienhilfe arbeite, egal ob ich in der Suchtberatung arbeite, egal ob ich in der Klinik arbeite, im Krankenhaus, also Schulstation, überall fließt die Arbeit mit Migrantinnen rein. So. Ich muss mich nicht auf den Schwerpunkt Integration stürzen. Vor allen Dingen, wenn ich wünschte, Sie würden verstehen, dass Integration so nicht funktioniert, nicht funktionieren kann. Aber dafür haben Sie noch nicht den Blickwinkel. Und ich hoffe halt wirklich, dass auch hier nochmal ein Wechsel kommt. Also ich meine, wir sind im stetigen Wechsel und wir sind ja auch Menschen, die sich bilden und weiterkommen irgendwie. Und ich hoffe, es ist nur eine Frage der Zeit. Also wenn ich habe ein ganz schönes Beispiel, vielleicht kennt es der ein oder andere, zum Beispiel es gibt so einen kleinen Videoausschnitt, auch bei YouTube, glaube ich, da wird ein kleines Kind gefragt, also es geht in den Kindergarten und das Kind wird gefragt, ach naja, gibt es dort auch Jugendliche bei euch? Und der Junge antwortet, wie Jugendliche? Nee, da sind nur Kinder. So. Und ich finde, das ist ein tolles Beispiel einfach, womit wir arbeiten können.
Ich hätte vielleicht auch noch eine Frage. Also ein Thema, das uns ja immer wieder beschäftigt, auch in dieser Veranstaltungsreihe, ist eigentlich, wie kritisch Migrationssozialarbeit sein kann. Und du hattest ja gerade schon gesagt, dass ihr bei Almende schon auch immer, also dass sowas wie eine unterschwellige informelle Art von Migrationssozialarbeit bei euch eigentlich immer parallel schon stattfand. Aber bei euch beiden klang schon auch raus, dass dass politische Arbeit und Sozialarbeit nicht unbedingt immer zu vereinen sind. Also gibt es für euch sowas wie eine Grenze der Möglichkeit, der Kombination von politischer Arbeit und sozialer Arbeit? Also würdet ihr sagen, es gibt eine bestimmte Ebene der Kritik, die man als Migrationssozialarbeiterin sozusagen nicht erreichen kann? Also vielleicht zum Beispiel, weil man ja innerhalb eines bestimmten gesetzlichen Rahmens auch arbeiten muss, den man eigentlich von politischer Seite her kritisieren müsste. Also würdet ihr sagen, es kann Konflikte geben, die lassen sich auch mit einer kritischen sozialarbeiterischen Haltung nicht lösen, sondern da muss man dann klar sagen, es gibt jetzt, also jetzt muss man der Politik den Vorrang geben. Könnt ihr euch solche Fälle vorstellen? Also muss man sozusagen die Frage stellen, Politik oder soziale Arbeit oder irgendwas kombiniert?
Also klar, das sind schon, nicht sehr, aber schon unterschiedliche Bereiche. Mhm. Wenn die soziale Arbeit, die professionelle soziale Arbeit, funktioniert ja klar, letztendlich über die Finanzierung, staatliche Finanzierung und nach gesetzlichen Vorgaben. Also die Menschen werden ja schon nach den Inhalten der Gesetze auch beraten und geleitet oder orientiert. Und ja, soziale Arbeit ist schon eine Art Dienstleistung. Also die Menschen wollen halt in gewissen Situationen eine Verbesserung für sich erreichen. Aber diese Verbesserung ist individuell vielleicht in den meisten Fällen oder auch gruppenbezogen schon, aber auch die, selbst wenn es eine gruppenbezogene Verbesserung ist, bleibt es in einem bestimmten Rahmen. Es ist nicht systemhinterfragende Verbesserung. Also im Rahmen der systemisch gegebenen Bedingungen wird eine gewisse Verbesserung vielleicht für die Betroffenen erreicht, aber soziale Arbeit kann ja das System nicht in Frage stellen. Und also die politische Arbeit aber umfasst viel mehr, also hat ein größeres Horizont und auch zukunftsgerichtet denkt die Politik, der politische Bereich viel weiter. Also weil wir wollen nicht in dem Rahmen der Gesetze agieren, sondern wir wollen die meisten Gesetze eigentlich überwinden. Das heißt, es gilt ein Kampf gegen diese Gesetze, die nicht alle, natürlich, aber viele Gesetze, die uns angehen, sind ja Sondergesetze. Über diesen Begriff gibt es auch Diskussionen, ob es okay ist oder nicht. Aber diese Sondergesetze wollen wir bekämpfen oder auch verändern. Und eigentlich das, was wir erreichen wollen, ist im Rahmen dieser Gesetze nicht möglich. Das heißt, vieles muss sich verändern und es muss eine größere Vision eigentlich dann definiert werden oder als Ziel vorgenommen werden. Und wir sagen ja halt, wir stimmen schon natürlich nie als Almende alleine, sondern insgesamt als eine oppositionelle Bewegung insgesamt in diesem Land ist eigentlich eine rassismusfreie, gerechte Gesellschaft zu erreichen. Und dafür müssen sich viel mehr Leute natürlich auch ja, engagieren und sich organisieren und gemeinsam kämpfen. Das ist eine lange Geschichte eigentlich. Also es ist nicht eine Sache von ein paar Jahren und es ist eine langfristige Geschichte. Aber es geht letztendlich auch darum, über die Politisierung die Menschen schon dazu anzuregen, kritisch zu denken, viele Sachen zu hinterfragen und sich nicht mit dem, auch nicht mit den Gesetzen, die gegeben sind, zufriedenzustellen, sondern auch die hinterfragen und nach mehr verlangen.
Vielleicht noch ergänzen? Oder hast du noch einen Beitrag dazu?
Ich wollte darauf noch eingehen. Also, ich bin selber Sozialarbeiterin und weiß ja auch eine Diskussion. Also ich finde das einen Standpunkt, ich will noch gar nicht revidieren, nur was ich noch, also ich denke mir, soziale Arbeit für mich sollte eigentlich politisch sein. Also eigentlich sollte das ja ein Sprachrohr sein für Veränderungen. Also für mich ist es so. Und ich finde das total schade, wenn soziale Arbeit sich so zurücknimmt und eben nicht politisch ist und nicht das Sprachrohr ist, für das es eigentlich mal entstanden ist. Also ich finde es schade, wenn sozusagen unter Sozialarbeitern so eine Haltung entsteht. Also das, ich will gar nicht sagen, dass es nicht, also das kann auf jeden Fall so sein, und ich nehme das auch wahr, Leute sind, also es gibt Sozialarbeiter, die nicht politisch sind und die das nicht erfüllen, und die Vorgaben des Staates sind natürlich, also man bewegt sich in einem gewissen gesetzlichen Rahmen, und deswegen will ich das auch gar nicht revidieren, sondern nur sozusagen eine andere Perspektive dagegen stellen. Also dass ich denke, es ist halt schade, wenn es dazu verkommt, und schade, wenn soziale Arbeit sich nur in diesem Rahmen bewegt. Ja.
Aber ich wollte das auch nochmal ansprechen. Also soziale Arbeit hat ja im Grunde genommen ein Doppelmandat, ne? Soll Gesellschaft mit Politik und mit der Arbeit selbst miteinander vereinen. So, was ich erlebe ist, dass sich, wie du die Befürchtung hast, dass sich die Arbeit, die soziale Arbeit im Politischen zurücknimmt. Also das erlebe ich an meiner Hochschule auch sehr stark. Also ich bin immer wieder an, kommt, lasst uns auf eine Demo gehen, kommt, lasst uns was machen, und wie schon gesagt, sie gehen lieber auf eine Kneipentour. So, dass sie das oft verkennen, und oft strebe ich dann auch an zu sagen, ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Es ist für mich total, also ich bin an einer Stelle, wenn es darum, ich weiß es nicht, es ist, vielleicht sollte ich auch aufhören, vielleicht sollte ich weitermachen, ich weiß es nicht. Auch wenn ich sage, also ich bin jetzt fast im sechsten Semester, und wenn ich gefragt werde, ja, willst du deinen Master machen? Sage ich, ja, ich möchte meinen Master machen. Und dann kommt von der anderen Seite, um Gottes Willen, Master, nein, dann bin ich ja viel zu hochqualifiziert für keine Ahnung, Suchtberatungsstelle. Verstehst du, was ich meine? Also da hört bei denen die Schwelle auf, weiterzumachen und auch zu hinterfragen, zu kritisieren, das machen sie nicht, und das finde ich sehr schade. Ich versuche anzuregen, zu hinterfragen, ja, fragt, sogar die Professoren zu kritisieren, dazu sind sie nicht in der Lage. Ich erlebe an meiner Hochschule immer noch Diskriminierung, so, und ich werde gefragt, woher nimmst du dir das Recht, den Professor zu kritisieren? So, du hast einen Migrationshintergrund. Also es sind so Schwellen, die man überschreiten muss, um auch für, vielleicht ist das, ist die so Professur, soziale Arbeit an sich auch falsch verstanden, ich weiß es nicht. Im Grunde genommen ist es ja der Anwalt für den Klienten. Vielleicht ist so das der Hauptkern für die Sozialarbeiterinnen, ich weiß es nicht. Schwierig.
So, wie sieht's aus? Also gibt es noch Bedarf, über welche Fragen zu reden, zu diskutieren, weil ein Teil schon weggeht, bitte?
Ich habe noch mal eine Frage. Ich habe irgendwie dein Kinder-Jugendlichen-Beispiel vorhin nicht richtig verstanden, glaube ich. Also ich habe nicht richtig genau kapiert, was du damit aussagen möchtest, glaube ich.
Ich wollte im Grunde genommen damit aussagen, dass wir auf jeden Fall bei den Kindern und Jugendlichen ansetzen müssen. Also ich habe ja auch erwähnt, dass Migrantinnen und Menschen mit Migrationshintergrund weniger repräsentativ sind in den höheren Berufsbildungszweigen. Und ich setze mich gerade damit auseinander, womit das zusammenhängt. Was ich von mir mitnehmen kann oder auch von meiner Arbeit ist, dass wir einfach in der Schule schon von den Lehrern diskriminiert wurden. Das ist sehr stark und immer noch. Und wenn ich mich irgendwo bewerbe, mein Name ist Habibe Djeleb, dann kann ich schon ausgeschlossen werden, obwohl jetzt neu verfasst wurde, dass ein Lichtbild nicht mit dabei sein muss, aber schon der Name reicht ja schon aus. So, also.
Ja, ich habe mich vielleicht gefragt, ob du auch sowas aussagen willst, dass vielleicht die Kids oder so das noch gar nicht, diesen Unterschied noch gar nicht so krass wahrnehmen oder so. Ab einem bestimmten Alter, ab einem bestimmten Alter lernen die das halt, aber wer ist denn jetzt Migrant und wer ist nicht? Oder wer ist Migrant und wer nicht? Und
ja,
dass dann eigentlich sozusagen erst losgeht, dass die diese Unterscheidung anfangen zu treffen, weil die Kinder kommen ja nicht so auf die Welt. Also
nee, kommen sie
deutsches,
nicht.
Bio-deutsches Kind kommt ja nicht auf die Welt.
Ich habe es tatsächlich das erste Mal in der 6. Klasse von einer Lehrerin erfahren, die mich auf eine Stufe 6, also Note 6 in der Geschichte runtergedrückt hat, weil meine Mutter Kopftuchträgerin war. So. Das durfte ich erfahren und ab dem Moment habe ich gewusst, okay, hey, ich bin anders. Mhm. So. Und das Erleben, also wenn ich kurz erzählen darf, die Jugendlichen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sie waren draußen präsent als der Ghetto-Junge. Bei mir waren sie Schmusekater. So. Und sie haben einfach in dem Bildungsmarkt gar keine Chance gehabt. Also sie waren. Ich habe dem Klavierspielen beigebracht, das war toll, sie waren so begabt, sie hatten echt Ressourcen, aber es geht einfach nicht, weil sie dort an der Stelle, ja, der Lehrer kommt nicht mit mir klar. Er hat seine Hausaufgaben gemacht, wir haben seine Hausaufgaben zusammen gemacht, aber er kommt einfach nicht weiter. Und was macht er? Er bricht ab, weil er keine Lust hat mehr, hat einfach das weiterzuerleben.
Ja, über Jugendliche kann ich auch eine Menge erzählen, aber ich habe mehrere Jahre in Jugendprojekten gearbeitet, aber mittlerweile arbeite ich schon seit 4 Jahren auch als Lehrer, daher habe ich auch viel mit Jugendlichen zu tun, 9. 10. Klasse. Aber ich arbeite gerade nicht mehr in Neukirchen wie anfangs, die ersten beiden Jahre, sondern jetzt arbeite ich, wo mehr Bio-Leute sind, Lichterfelde. Und da erlebe ich auch schon immer wieder so interessante Begegnungen, wie die mich wahrnehmen. Und manchmal sind sie auch sehr interessiert, so türkisch zu lernen, türkische Wörter, natürlich Schimpfwörter meistens. Und dann auf einmal Leute, gehe ich in den Unterricht, dann sehe ich gerade, sie haben türkische Musik gemacht und tanzen zu Halay, also tanzen Halay. Weil sie wissen also, sie würden mich damit irgendwie beeindrucken. ja, aber natürlich diese Zuschreibung, du siehst so und so aus, du sprichst so und so, du bist in der Schublade XY, daher wirst du entsprechend angesprochen. Und es gibt gewisse Zuschreibungen, die dann ja, im Kopf existieren und entsprechend handelt oder reagiert der entsprechende Mensch auf dich in gewisser Weise. Aber damit leben wir, also damit haben wir schon Erfahrungen gemacht und ja, einige können das abprallen und einige können das nicht mehr so richtig verarbeiten oder sind, fühlen sich immer noch sehr ja, rassistisch oder angenommen oder angemacht. Aber also mir kommt es eigentlich vor allem darauf an, wie die zunächst die kritisch denkenden Menschen, egal welche Herkunft, Hauptsache diejenigen, die dafür sind, dass eine gerechte Gesellschaft letztendlich irgendwie irgendwann, wir werden es wahrscheinlich nicht erleben, aber gemeinsam sich für eine Gesellschaft einsetzen und gemeinsam agieren und gemeinsam Erfahrungen machen, voneinander was lernen, sich austauschen. Wir haben viel voneinander zu lernen. Also wir, ihr, diese Unterscheidung will ich eigentlich auch letztendlich nicht machen, aber irgendwie ist es dann anders, nicht einfach so auszudrücken. Aber ja, wir setzen uns eigentlich für eine gewisse Philosophie ein. Und meine Identität als Mann, als Türke, als Kurde, als sonst was, ist nicht entscheidend für das, wofür ich mich einsetze. Also ich setze mich für eine Sache ein, die nicht für mich gilt, sondern die für alle eigentlich gelten hat. Und da gehe ich natürlich auch schon ein bisschen strategisch vor. Also ich fange erstmal mit den Menschen an, gemeinsam zu kämpfen, die mir, mit mir die gleichen Betroffenheiten haben, gemeinsam Erfahrungen gemacht haben, oder die gemeinsam Gewohnheiten haben. Und das soll aber nicht so als Abgrenzung verstanden werden, überhaupt nicht, im Gegenteil. Und peu à peu, würde ich sagen, sollten wir schon versuchen, mit allen möglichen Gruppen, mit denen wir Kontakt aufnehmen können, versuchen, soweit wie möglich gemeinsame Aktivitäten durchzuführen und soweit wie möglich was teilen, also Gemeinsamkeiten teilen, voneinander was lernen, gemeinsame Räume teilen, gemeinsame Ideen teilen, gemeinsame Aktivitäten durchführen. Und das ist ein Reichtum. Und erst mit diesem Reichtum, denke ich mal, kommen wir viel weiter. Also wenn wir nur von einer beschränkten Erfahrung ausgehen, dann bleiben wir auch beschränkt. Aber man muss das Horizont auf jeden Fall erweitern. Weil das Ziel ist das gleiche, aber die Wege dafür dahin können, mögen unterschiedlich sein, aber die werden sich auf jeden Fall immer wieder kreuzen.
Ein sehr schönes Schlusswort. Aber falls es noch Fragen gibt, sollen natürlich auch diskutiert werden. Ansonsten gibt es auch dafür Gelegenheit an der Bar. Das erleichtert ja auch das Näherkommen. Okay, dann euch vielen, vielen Dank.
Und, ja, danke.